Vielleicht hast du das schon einmal gehört. Kauf dir einfach einen ETF und du hast sinnvoll investiert und du bist sicher, breit diversifiziert und bis zur Rente hast du dann ein schönes kleines Vermögen aufgebaut. Was dir aber keiner sagt oder worüber du vielleicht noch nicht nachgedacht hast, dass es eigentlich auch anders geht. Und wie ich so darüber denke, das zeige ich dir in dieser heutigen Folge. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib bis zum Ende dran. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Nebenberuflich zum Millionär mit Daniel Baumgart, deinem Podcast für wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien. Hier geht es um gezielten Vermögensaufbau, regelmäßiges Einkommen und Börsenperformance ohne Zufall. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Daniel Baumgart und ich bin hier zu den Themen Börse, Investieren und Vermögensaufbau. Heute geht es um die Themen ETF. Die sind in aller Munde, quasi der heilige Gral. Die Industrie macht Werbung ohne Ende. Wie stehst du dazu und wie ich dazu stehe? Ist das ausreichend oder wie sollte man das am besten aufteilen? Darum geht es hier in dieser Folge. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib bis zum Ende dran. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Die einen sagen, ich brauche nur ein ETF oder zwei ETF oder sogar ein ganzes Dutzend an ETFs und ich bin voll abgesichert. Die anderen sagen, nein, mir reicht ein einziger. Was ist die Wahrheit jetzt letztendlich dazwischen? Was sind überhaupt ETFs? ETFs sind quasi die bessere Version von dem Fondsmanager von früher. Früher gab es nur die Fondsmanager, die Fonds, die aktiv gemanagten Fonds, Hedgefonds, Aktienfonds, Rentenfonds. Die hatten mehrere Nachteile. Zum einen, wenn du als Fondsmanager einen Fonds managst, musst du dein Regelwerk abgeben und du durftest nicht mehr davon abweichen, weil du hast dich darauf committed, dass du deine Aktien oder deine Werte in dem Portfolio auch dementsprechend so managst. Und selbst wenn sich die Zeiten geändert haben, konntest du natürlich nicht einfach davon abweichen. Als Manager musstest du dich an diese Regeln halten. Auch wenn du eigentlich sagst, hey, ich muss irgendwas anderes machen, ich muss da das und das ändern, geht nicht so einfach, weil die Leute haben investiert in diesen Fonds, weil du nach diesen Regeln auch ja investieren sollst. Und dafür verlangst du als Fondsmanager natürlich auch eine Bezahlung, eine Fee, den jeder Fonds aufruft, den Ausgabeaufschlag, den Betreuungsaufschlag, der war teilweise bis zu 5% früher. Dann kamen die passiv gemanagten ETFs. Die sind ja auch ein Aktienkorb, bloß dass sie halt einen Index abgebildet haben, der eh nach einem bestimmten Regelwerk aufgebaut ist. Da waren natürlich die Kosten dann nicht mehr gerechtfertigt und dann kam der Siegeszug der ETFs, der Exchange Traded Funds. Da ist dann typischerweise heutzutage 0,1 bis 0,2% die Fee. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu einem aktiv gemanagten Fonds. Der Fonds, der könnte ja auch eine bessere Performance abliefern und dann auch mehr Geld verlangen. Solange unterm Strich für dich als Anleger natürlich mehr rauskommt, dann ist die Welt auch in Ordnung. Aber die wenigsten Fondsmanager können die Indizes schlagen. Man sagt so, 80% der Fondsmanager schlagen den Index nicht nach Abzug aller Kosten und Gebühren. Und deswegen haben die ETFs so einen riesen Siegeszug gefeiert. Und das ist auch der Grund, warum sie heute eine so große Daseinsberechtigung haben. Es gibt alle möglichen ETFs auf Aktien, Indizes, Rohstoffe, da gibt's alles Mögliche. Wo dann sogar manche Leute ja auch hingehen und sagen, hey, ich mache einen ganzen Korb aus ETFs, weil noch mehr gestreut ist, breiter gestreut und noch mehr Risiko rausgenommen. Irgendwo ist da ja auch eine Logik dahinter, dass man breit streut, weil wenn du alle Eier in einen Korb legst und du hast dein ganzes Geld nur in die eine Aktie, in diese eine Firma und die geht pleite, dann ist dein ganzes Geld weg. Deswegen sucht man sich ja auch einen breit gestreuten ETF, wo dann das Geld in 40, 100, 500 oder 2000 Aktien drin ist, weil es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass alle gleichzeitig pleite gehen und dein Geld dann quasi weg ist von heute auf morgen. Schwankungen wird es trotzdem geben, obwohl dein Totalverlustrisiko quasi gegen Null geht. Aber es gibt auch Zeiten, wo es auch für einen ETF nicht gut läuft. Egal, ob es ein MSCI World ist oder ein DAX-ETF oder ein S&P 500 oder ein Nasdaq. Alle haben ihre Durststrecken. Alle haben ihre Verlustphasen. Jetzt habe ich hier mal rausgesucht den SPY, das ist der ETF auf dem S&P 500. Der ist auf einem All-Time-High. Ja? Der hat aber auch hier Phasen gehabt von den Ende 90er Jahren, Anfang 2000. Ging es erstmal massiv nach unten. Ja? Und dann ging es von der Höchstphase knapp 45% nach unten. Und dann, wenn er gerade mal wieder Luft geschnappt hat und fast wieder an seinem Hoch war, dann nochmal. Und dann hat er nach ein paar Jahren fast wieder sein Hoch erreicht. Und dann hat er wieder 50% verloren. Und dann hat es wirklich knapp 13 Jahre gedauert, bis er endlich mal wieder im Plus war. Und seitdem ist natürlich ja richtig gut gestiegen hier. Um 321% ist er nach oben gegangen. Er ist am All-Time High. Wunderbar. Jeder, der in diesen ETF investiert hat, ist jetzt im Plus. Wenn er nicht aktiv damit getradet hat, natürlich. Schauen wir uns mal den QQQ an, die Qs. Der Nasdaq ETF, der hat dasselbe Thema, aber der hat viel mehr Rendite rausgeholt. In seiner schlechtesten Phase hat er hier minus 83% gehabt. Aber dann hat er irgendwann mal in den 2015 hat er auch wieder ein neues Hoch gemacht und hat jetzt seitdem 409% gemacht. Eine richtig schöne Rendite. Wenn ich mal den deutschen Aktienindex anschaue, da sehen wir ein ähnliches Bild. Erstmal ging es um 67% nach unten in den 2000ern. Und seitdem, wir sind noch nicht ganz am Hoch, wir waren schon ein bisschen weiter hoch, ist um 213% gestiegen. Solche Phasen, die will ich nicht unbedingt aushalten. Ja? Wenn ich jetzt mir hier mal anschaue, ich habe mir jetzt mal die Top-Aktien im DAX rausgesucht. Wenn ich mal ein Jahr zurückblicke, da schaue ich mir eine Merck an, die hat über 36% verloren. Eine Porsche AG, über 33% verloren. Eine Simrise, oder wie man die ausspricht, über 31% verloren. Solche Werte hast du immer in deinem ETF, auch wenn er so sicher ist. Wenn du den Spieß jetzt umdrehst und dir die Top-Performer anguckst, da ist eine Siemens Energy gerade vorne mit über 250%. Rheinmetall 234%, die hat von der Ukraine-Krise massiv profitiert. Die Regierung hat neue Aufträge zugesichert. Commerzbank-Aktie über 160%. Heidelberg Materials, Deutsche Bank, Airbus, Fresenius. Das sind die Top-Performer im Index, im ETF. Aber unterm Strich haben diese Indizes die letzten 25 Jahre sich nicht verzehnfacht oder so. Was man sich ja eigentlich wünscht, wenn man schon so lange spart in ein Index, in ein ETF oder in irgendein Konstrukt. Weil dann will ich, dass auch wirklich was dabei rauskommt. Du siehst, wenn ich nur dieses kleine Beispiel anschaue, du kriegst nur einen Mittelwert. Du hast einen Mittelwert von einem breiten Korb von Firmen. Weil nicht jede Firma performt jedes Jahr richtig gut. Es gibt irgendwelche Trends, die dieses Jahr Hype sind. Jetzt aktuell ist es KI, AI auf Englisch. Vor nicht allzu langer Zeit war es Lieferdienste, 3D-Druck, Wasserstoffaktien. Es gibt jedes Mal neue Hype. Und natürlich kann man da dann auch ETFs dazu kaufen, sogenannte Nischen-ETFs, die sich speziell auf so einen Warenkorb fokussiert haben. Wenn du jetzt mal einen ETF raussuchst, der auf Japan-Aktien oder chinesische Aktien fokussiert ist, wo du schlecht rankommst auf Einzelwerte, dann macht so ein ETF natürlich Sinn, so ein Nischen-ETF, wenn du da investieren willst. Aber du hast jetzt von diesem Boom-Wert, von dieser Boom-Phase gerade einen ETF rausgesucht und da investiert. Was ist aber, wenn diese Boom-Phase vorbei ist? Was ist denn mit den ganzen 3D-Drucker-ETFs? Von denen höre ich quasi gar nichts mehr. Da schlummert in irgendwelchen Depots wahrscheinlich noch drin. Jetzt haben sie dann irgendwelche AI- und KI-ETFs jetzt im Portfolio drin und die anderen sind quasi Depotleichen. Und genauso ist es mit den Einzelwerten, die halt jetzt gerade nicht im Trend sind in einem großen ETF. Und das hält die ganze Performance von deinem Portfolio ab. Wenn du so ein breit gestreutes Portfolio nutzt, dann hast du auch sehr viel Krusch da drin. Sehr viele faule Äpfel, die den ganzen Korb quasi vergiften. Willst du das wirklich? Also ich persönlich will das nicht. Natürlich sind ETFs eine gute Basis, ein solides Fundament, um sich was aufzubauen. Dann gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten wie ETFs, die Kryptobereiche zum Beispiel. Du könntest ja auch dann einen Teil in Kryptos investieren. Ich würde da aber nicht alles reinmachen, weil das ist sehr hochspekulativ. Du weißt nicht, ob jetzt demnächst eine neue Technologie rauskommt und da dann massiv die anderen an Daseinsberechtigung verlieren. Ja? Da wäre zum Beispiel der Bitcoin quasi das digitale Gold. Dann gibt es noch den Ethereum, den Bitcoin Cash, dann kannst du den Binance Coin, den Cardano, den Solana. Das sind ja die größten am Markt. Kannst du dir einen Korb daraus stricken? Ich würde aber maximal nur einen kleinen Teil von meinem Vermögen da reinstecken. Jetzt kannst du natürlich so machen, du kannst einen Grundstock, Aktien, ETFs machen, wo du dann eine gewisse Basis drin hast. Zum Beispiel 30%. Dann maximal 10% in diese hochspekulativen Sachen wie Bitcoin. Wenn die sich nochmal verzehnfachen, hat es sich auch verdoppelt, dann hast du da auch einen schönen merklichen Anstieg in deinem Portfolio. Aber den Bärenanteil, den würde ich in schön ausgesuchte Werte, in guten Firmen raussuchen, die gerade im Trend sind, quasi 60% da Aktien reinnehmen, die mein Portfolio nach oben katapultieren, nach oben bringen. Und ich da die volle Kontrolle habe, ich habe weniger Kosten, weil ein ETF hat ja auch seine Kosten, die er auch tragen muss, die du trägst eigentlich. Und ich habe nur die Handelsgebühren und die sind ja heutzutage auch sehr niedrig, wenn ich Aktien handle. Und dort habe ich aber immer die volle Kontrolle. Wie würde ich es jetzt am Anfang machen? Wenn ich jetzt wieder von null anfangen würde, dann würde ich erstmal mit dem Dauerauftrag beginnen. In einen ETF, damit ich mein Gefühl dafür bekomme, wie das ganze Spiel sich verhält, wie der ganze Markt schwankt. Und dann merke ich, oh, der geht mal hoch, mal runter, mal ein paar Monate seitwärts über die Sommerphase. Dann unterm Strich geht es aber nach oben. Und dann, wenn ich dann irgendwann mal 10, 20, 30.000 Euro habe, dann fange ich an, mit aktiv Aktien rauszusuchen, die ich dann gezielt dann auch nehme und dort für mich dann auch wachsen lasse. Wenn ich da eine funktionierende Strategie habe, dann nehme ich noch die Optionsgeschäfte dazu. Damit kann ich meine Aktien-Trades natürlich dann auch nochmal entweder hebeln oder als Ausgleich für die Sommermonate, die erfahrungsgemäß ja wirklich wie eine kleine Regenzeit sind, wo es dann auch mehr seitwärts und manchmal auch ein bisschen runter geht, da kann ich mir dann dort ein zusätzliches Einkommen generieren. Das kann ich natürlich das ganze Jahr machen, aber da kann ich dann quasi nochmal Stabilität in mein Portfolio bringen. Ich habe die ETFs, ich habe die Aktien, ich habe die Kryptos und dann habe ich noch die Optionsgeschäfte. Und die Optionsgeschäfte, die sind wie die Dividenden, bloß die besseren Dividenden in meinem Portfolio, weil ich die selber unter Kontrolle habe, mit mehr Sicherheit. Die können mir nicht einfach gekürzt werden, weil ich kann sie auf jede Aktie schreiben. Oder ich kann mein Kapital hebeln und kann noch mehr rausholen. Und so kann ich mir dann ein schönes Portfolio zusammenbauen, was mir natürlich unterm Strich dann noch mehr Stabilität reinbringt und noch mehr Rendite. Ich muss nicht nur ETFs machen oder nur Aktientrading oder nur Optionshandel oder nur Bitcoin. Ich kann ja ein ganzes Portfolio draus bauen. Wie hast denn du das bisher gehandhabt? Hast du das schön getrennt oder hast du nur das eine gemacht oder nur das andere? Oder hast du schon eine schöne Kombination gemacht? Ich hoffe, mit der heutigen Folge konnte ich dir einen schönen Denkanstoß geben und du jetzt auch davon überzeugt bist, dass man nicht nur das eine oder das andere machen muss, sondern darf, sondern kann es auch kombinieren, um sich dann noch was Besseres zusammenzubauen. Und wenn dich solche Themen interessieren und du für Börse, Investments und Vermögensaufbau weiter brennst, dann abonniere gleich meinen Kanal, weil dann beim nächsten Video wirst du gleich informiert, wenn ich wieder was rausbringe. Und denk dran, immer investiert sein und dann wirst du dir was Schönes aufbauen. Beste Grüße, dein Daniel.